Alex Berlin am Nachmittag.
Herzlich willkommen zu Places and Voices. Wir sind Undine.
Hallo.
Und David und werden euch heute durch unsere einstündige Sendung führen. Unsere Themen heute: Unzufriedenheit im Studium.
Wie werde ich wieder glücklich?
Pränataldiagnostik.
Abtreiben oder nicht?
Verwirrung durch Emojis.
Was bedeutet eigentlich der heulende Lachsmiley?
Rennautos von Studenten.
Mit 120 km/h durch Berlin.
Und zu Gast heute die ukrainische Band Motanka. Sie werden uns musikalisch begleiten.
Sag mal, David, bist du eigentlich mit deinem Studium zufrieden?
Ja, im Großen und Ganzen schon. Ich meine, es gibt immer Sachen, die gefallen einem nicht, aber eigentlich schon, ja?
Wie kannst du dir denn da so sicher sein? Denn es gibt ungefähr 7800 Bachelorstudiengänge in Deutschland und vielleicht passt ja ein anderer viel besser zu dir.
7800?
Oh ja.
Ganze Menge.
Richtig, und dazu hören wir jetzt erstmal einen Beitrag.
Oh Mann.
So ein Kack, mein Studium ist echt scheiße.
Kommt euch das bekannt vor? Genau, so hört sich Unzufriedenheit an. Keine Lust. So viel Arbeit. Was soll ich tun? Oh, Deadlines. Es ist alles so anstrengend. Schlaflose Nächte. Ich schaff das nie. Ich will das nicht mehr. Unzufriedenheit im Studium. Ein Problem, mit dem viele von uns vertraut sind. Keine persönliche Freiheit. Zu viel Freiheit. Welches Studienfach ist überhaupt das Richtige? Oder ist ein Studium an sich schon die falsche Entscheidung? Zufrieden oder unzufrieden? Das haben wir einige Studierende unserer Uni gefragt.
Naja, also ich habe gewechselt dieses Semester. Davor habe ich Theaterwissenschaften und Englisch studiert. Und genau, jetzt habe ich noch Geschichte dazu genommen, weil mir das mit Englisch und Theaterwissenschaften nicht so gut gefallen hat. Und weil ich auch Geschichte eigentlich noch studieren wollte. Mich interessiert auch dieses ganze Literarische an dem ganzen Anglistik. Aber ich hatte halt so ein bisschen mit Linguistik auch so meine Probleme, weil das ist auch nicht so eine Richtung, in die ich irgendwie unbedingt gehen möchte. Und es fällt mir auch ein bisschen schwer irgendwie. Und ich wollte jetzt aber auch Englisch nicht ganz so links liegen lassen. Deswegen habe ich das jetzt in 30 LP anstatt 60 LP.
Ja, also jetzt bin ich total zufrieden. Ich bin jetzt im dritten Semester und habe gerade mein Nebenfach zu Film gewechselt und hatte davor Englisch und war aber schon eigentlich seit dem ersten Semester so mit meinem Nebenfach nicht so zufrieden und wollte aber dann erstmal abwarten und mal gucken, ob es vielleicht noch besser wird und nicht einfach sofort das abbrechen. Und es wurde aber nicht besser. Und dann habe ich erstmal mir das gut überlegt und habe dann jetzt entschlossen, mich zu wechseln.
Ein Studienwechsel, um aus der Unzufriedenheit wieder herauszukommen. Auch die 20-jährige Lara hat diesen Schritt gewagt und geht mit einem neuen Anfang ihren Weg aus der Unzufriedenheit. Lara studiert Theaterwissenschaft und Philosophie an der FU. In der Filmwissenschaft, ihrem ehemaligen Nebenfach, fühlte sie sich unzufrieden und fehl am Platz. Sie war unmotiviert und hatte auch gar keine Lust mehr, sich Filme anzuschauen. Das ging so weit, dass sie das Studium der Filmwissenschaft abgebrochen hat.
Also im Nachhinein habe ich gemerkt, Filme begeistern mich einfach nicht. Das heißt, es lag schon an mir, dass es einfach das falsche Fach war. Und dementsprechend hat mir aber auch die Uni nicht gefallen. Also es kam so alles zusammen.
Doch auch nach dem Wechsel zur Philosophie ist Lara noch immer unzufrieden mit ihrem Studium. Sie hat so viel zu tun, besonders mit ihrem neuen Nebenfach. Da kommt die Theaterwissenschaft in ihrem Hauptstudiengang oft zu kurz. Auch zweifelt sie, ob ein Studium überhaupt das Richtige für sie ist.
Es kommt mir halt manchmal so stupide vor, einfach so. Man geht in die Uni, dann stellt sich da jemand hin und erzählt dir das und ich bin mir nicht sicher, ob das die beste Form für mich zum Lernen ist. Ich glaube, das ist einfach Uni an sich.
Von dem Uni-Alltag ist Lara enttäuscht. Sie wünscht sich mehr Praxis in ihrem Studiengang. Besonders in den Geisteswissenschaften herrscht große Freiheit, was das Lernen und das Selbststudium betrifft. Für Lara ist das einerseits ein Problem, aber andererseits will sie auch nicht zu eng an Verpflichtungen gebunden sein.
Ich will nicht, dass mir jemand sagt, du musst diese Texte lesen und dann kriege ich eine schlechte Note, wenn ich es nicht tue. Aber diese komplette Freiheit finde ich auch total schwierig, weil dann liest du sie halt nicht.
Texte nicht lesen, Hausaufgaben aufschieben. Prokrastination ist auch ein Thema, was Lara beschäftigt, wenn es um Hausarbeiten geht.
Also ich prokrastiniere, aber dann auch auf so eine schlechte Art und Weise. Also es ist nicht so, dass ich das komplett verdränge und dann erst auf den letzten Drücker irgendwie anfange, was zu schreiben, sondern ich jammer erst mal 5 Wochen darüber, dass ich es eigentlich machen müsste, tue es aber nicht und schreibe sie dann auch am Ende. Aber also ich habe die ganze Zeit diesen Gedanken.
Das größte Problem scheint also auch bei Lara Unzufriedenheit mit den Lernformen und den Lerninhalten des Studiengangs zu sein. 1200 unzufriedene Studierende wie Lara haben im vergangenen Jahr an der FU bei der psychologischen Beratung Hilfe gesucht. Hans-Werner Rückert, Leiter der psychologischen Beratungsstelle seit 1994, erzählt uns mehr über Ursprung und Folgen von Unzufriedenheit im Studium. Lern- und Arbeitsstörungen, Orientierungs- und Motivationsschwierigkeiten und fehlendes Interesse am Studium. Das sind die häufigsten Probleme der Studierenden. Dazu kommen Rede- und Prüfungsängste, Depressionen und Partnerschaftskrisen, Zeitdruck, Zensurendruck, Chaos. All das führt laut Hans-Werner Rückert zu Unzufriedenheit im Studium und mit sich selbst. Aktuellen Statistiken zufolge fühlt sich ein Fünftel der Studierenden unzufrieden. Die Abbruchquote beträgt mittlerweile sogar 38%. Mehr als die Hälfte der Studierenden empfindet das Studium als stressig und anstrengend, denn für die meisten dreht sich alles nur um erbrachte oder zu erbringende Leistungspunkte. Was also tun, wenn die Freiheit des Studiensystems zur Last wird und die Qual der Wahl keine Möglichkeit zum Atmen gibt? Hans-Werner Rückert hat ein paar Tipps.
Da gibt es seit vielen, vielen Jahren vier Komponenten, die dabei wichtig sind. Also das, die erste Frage, die wir dann immer an die Studierenden, die zu uns kommen, richten und die sagen, das liegt am Studium, ist natürlich, ist das Studium wirklich die Ursache dieser Unzufriedenheit, nicht? Also die Studieninhalte oder die Art, wie man hier studieren muss, sind die Erwartungen an das Fach nicht erfüllt worden oder gibt es einfach beispielsweise eine schlecht entwickelte Lernhaltung, ne? Gibt es Motivationsprobleme, die möglicherweise auch bei einem Fachwechsel oder beim Ausstieg in Berufsausbildung genauso wieder zu Buche schlagen würden. Und wenn jemand sagt, ja, es liegt wirklich am Studium, wäre die nächste Frage, was hat die Person versucht, an dieser Situation irgendwas zu ändern? Also es ist nur das, was in der Psychologie so die folgenlose Klagehaltung bezeichnet wird. Ne? Es ist einfach nur, ich bin unzufrieden und ich habe aber nichts gemacht. Also ich habe weder versucht, an meinem Lernverhalten was zu ändern, noch bin ich mal auf die Suche gegangen, ob ich nicht vielleicht andere Module wählen könnte. Ich renne einfach nur an eine Beratungsstelle und sage, ich bin unzufrieden. So, die dritte Frage ist, gibt es Alternativen, die lockend sind? Also hat jemand vielleicht eine stille Liebe schon lange für irgendein ganz anderes Studienfach? Studiert man etwas nur deswegen, weil die Eltern gemeint haben, das sei eine gute Idee oder weil die Freunde da studieren oder weil man denkt, ja, am Ende, wenn ich fertig bin, dann kann ich viel Geld verdienen, nicht so die ganzen extrinsischen Motivationen, Leute, die sagen, ich will Investmentbanker werden. Aber bis man Investmentbanker werden kann, ist man halt auch 3 bis 6 Jahre unterwegs. Da muss man erstmal hinkommen. Und die Frage ist, trägt die Motivation dann, nicht? Also gibt es Alternativen? Und wenn es welche gibt, dann wäre die vierte und nächst wichtige Frage, hat man denn diese Alternativen sich nun wirklich kritisch angeguckt, auch auf der Basis dessen, was man mit dem jetzigen Studium erlebt hat, nicht? Also hat man sich diesmal besser informiert über das, was als Alternative auftaucht. Jetzt gibt es ja diese Kampagnen der Industrie- und Handelskammern, weil der Fachkräftemangel angeblich da ist und weil man jetzt versucht, auf der einen Seite, das ist auch witzig, auf der einen Seite gibt es also Geld vom Bund, um die Studienabbrecherquoten zu senken. Auf der anderen Seite gibt es Geld von den Industrie- und Handelskammern, um mehr Studienabbrecher zu produzieren, weil die haben jetzt so Kampagnen Studienzweifler welcome.
Was tut Lara gegen die Unzufriedenheit?
Mein Weg aus der Unzufriedenheit ist, mir Projekte außerhalb der Uni zu suchen. Das ist aber schon wieder so ein Punkt der Unzufriedenheit, weil ich das halt schade finde, dass man das so klar trennen muss. Also, dass ich nur zufrieden in der Uni sein kann, weil ich praktische Sachen außerhalb der Uni mache und das zeitlich zu organisieren ist irgendwie schwer, aber das ist so der Weg.
Doch auch wenn ihr der Uni-Alltag manchmal nicht ausreicht, um abends zufrieden nach Hause zu kommen. An sich ist die Uni auch für Lara ein eindrucksvoller Ort des Lernens.
Vielleicht ist es doch diese Freiheit irgendwo, dass man ja einfach schon Bock haben muss, sich Wissen anzueignen. Und das ist eigentlich schön. Also irgendwie mag ich die Atmosphäre in der Uni. Ich meine, wenn man sich vorstellt, dass parallel in so vielen Räumen irgendwelche Vorlesungen und Seminare stattfinden, du hast dieses geballte Wissen in weiß ich nicht wie vielen Gebäuden, ist eigentlich geil.
Na dann, Lara, vielleicht kommt nach deiner schwierigen Phase im Studium auch eine erfreulichere und du merkst, dass du doch den richtigen Weg gewählt hast. Ein Schritt der Veränderung ist auf jeden Fall wichtig, wenn man merkt, dass man mit seiner aktuellen Situation nicht zufrieden ist. Vielleicht liegt es auch gar nicht am Studienfach selbst, wenn auch nach einem Fachwechsel die Erwartungen unerfüllt bleiben. Motivation ist das Wichtigste. Jeder Studierende berichtet von Höhen und Tiefen im Studium. Schließlich gibt es in jedem Fach auch Dinge, die weniger Spaß machen oder weniger interessant sind. Also, Nicht sofort aufgeben, sondern nach Alternativen suchen und seinen eigenen, selbstbestimmten Weg gehen.
Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm.
Im Studio haben wir nun Viktor, ein Musiker der Band Montanka. Die Band kommt aus der Ukraine und ist seit 2 Jahren immer mal wieder in Berlin.
Hello, Viktor.
Hello.
2 years ago you've been the first time to Berlin and why did you come to Berlin to do music?
Why? Because I think this is the nicest city in the world and the best city for art people. And actually, we didn't have any friends here. We didn't have any contacts here. We had only gigs in Poland. And then we realized that we have to go somewhere to to do music, because in Ukraine heavy music is not that popular, so that's why we wanted to go somewhere, but we didn't know where. And so we took a map and just pointed at Paris or Amsterdam or Berlin. Oh, Rammstein is from Berlin. Nice. Let's go to Berlin.
So what especially do you like about Berlin, the city?
I don't know. When I come to Berlin, I feel really deep energy of art people, and it inspires us to write songs, and actually it inspires me to love my land more as well, because when I'm here, I really love my land more. When I come to Ukraine, I miss Berlin, so it's like this.
So you already said that you make heavy music. What exactly? What kind of music do you make?
Actually, now we play really strange music. It's heavy music with ancient instruments. If you know, in German, it's Hackbrett. It's a big instrument with 70 strings. And it's really ancient, really. When you play this instrument, it sounds like you feel that you fly 2,000 years ago. And we use ancient vocals, throat singing. We use whistles. We use electropads. So it's alternative metal, I think, with alternative ethno metal, like this. But today we'll play just acoustic songs from the previous band that called Four Kida.
That sounds amazing. So let's have a look. Let's listen to your music.
Okay.
Sometimes I feel like the fool. Imagine future so good. In front of wild strange tears. Others all make mistakes. Run away by the top of the wave. Time flies away, but memory stays in our hearts and our brains. Time flies away, but memory.
Weiter geht es mit einem ernsten Thema, mit Pränataldiagnostik. Du und Michelle, ihr habt euch damit beschäftigt. Wie kamt ihr auf das Thema?
Auf das Thema gekommen sind wir wegen des Films 24 Wochen, der auch gerade in den Kinos läuft. In dem Film geht es um ein Pärchen, die die Entscheidung treffen müssen, ob sie ihr Kind mit Down-Syndrom abtreiben müssen oder nicht. Und dazu würde ich euch jetzt einfach gleich mal den Beitrag zeigen.
Pränataldiagnostik ist grob gesehen die Untersuchung am ungeborenen Leben. Und dazu haben wir Herrn Dr. Schmid befragt, der seit vielen Jahren Familien in diesen Situationen begleitet.
Und die Pränataldiagnostik hat ja schon zur Aufgabe, Risikosituationen oder auch bereits erkrankte Kinder zu erkennen, um dann verschiedenste Maßnahmen zu ergreifen, die zum Wohl des Kindes und oder der Mutter sind.
In der Pränataldiagnostik gibt es eine Menge verschiedener Tests, die allerdings keine Diagnose stellen, sondern nur Risiken berechnen. Das macht es auch so schwierig, die erwähnten Maßnahmen zu ergreifen, die von Ernährungstherapie bis hin zur Abtreibung alles Mögliche sein können. Heike Meyer-Rutsch ist die Vorsitzende des Vereins Down-Syndrom Berlin e.V. Ziele des Vereins sind die Eigenständigkeit und Selbstbestimmung der Menschen mit Down-Syndrom und die Aufklärung der Öffentlichkeit über diese genetische Veränderung.
Die wenigsten Menschen haben persönliche Erfahrung damit und das ist genau das, warum wir den Bedarf für Öffentlichkeit so sehen, weil die persönliche Erfahrung fehlt und dadurch kommt es zu Nichtwissen, zu Klischees, zu Vorurteilen. Manche haben vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht. Wir sind daran interessiert, einfach dieses Bild zu aktualisieren, darüber auch Ängste abzubauen, weil die Eltern kommen eigentlich in der Regel mit unglaublichen Ängsten. In einer ganz schweren persönlichen Krise, denen geht es ganz schlecht.
Heike hat diese Krise selbst schon erlebt.
Also beim Jonah war es so, dass er schon 10 Tage alt war, als die Ärzte den Verdacht geäußert haben auf Down-Syndrom. Ich habe überhaupt keine Ahnungsanzeichen gehabt. Insofern war ich, als das ausgesprochen wurde, einmal total überrascht. Und dann habe ich so gemerkt, wie mir so der innere Boden wegrutschte. Und ich dachte, das kann jetzt nicht sein. Das konnte ich einfach nicht fassen in dem Moment.
Vielen Betroffenen geht es so. Heike selbst wusste ja vorher von der Diagnose nichts. Diejenigen, die vorher davon wissen, treiben zu unglaublichen 90% ab.
Und das ist in unseren Augen, also einerseits total unnötig, weil wir mit unseren Kindern erleben, dass sie uns nicht unzumutbar sind. Und andererseits ist es eine krasses mögliche Diskriminierung auch von Menschen mit Behinderung, denn es ist die automatische Infragestellung ihres Lebensrechts aufgrund ihrer Behinderung.
Rechtlich ist dies allerdings verboten, faktisch wird es trotzdem viel gemacht. Legitimiert wird diese Abtreibung durch die Unzumutbarkeit, die ein solches Kind mit sich bringt.
Es besteht eine Situation nach der 14. abgeschlossenen Schwangerschaftswoche, die nicht mit dem Leben der Frau vereinbar ist. Die dazu führt, dass die Frau sagt, wenn ich dieses Kind mit dieser Art von Behinderung hätte, ich schaffe das nicht, ich springe aus dem Fenster. Wenn das der Fall ist, dann besteht zu einem späteren Zeitpunkt noch die Möglichkeit eines Abbruchs.
Die Entscheidung über einen Spätabbruch trifft eine sogenannte Ethikkommission, die aus sehr vielen verschiedenen Leuten bestehen kann, zum Beispiel Anwälten, Ärzten oder Theologen. Heike selbst ist sehr glücklich mit ihrem Kind Jona und hat uns während des Interviews viel über ihr gemeinsames Leben erzählt. Menschen mit Down-Syndrom sind in ihrer Entwicklung etwas langsamer und sind auch länger schutzbedürftiger als Menschen ohne Down-Syndrom. Allerdings sind sie durchaus selbstständig und berufstätig.
Also der Jona ist eigentlich immer gut drauf, wenn der aufsteht, der hat gute Laune. Also der will Sachen machen. Das ist für uns einfach auch ganz viel Spaß. Ja.
Ihr merkt, echt schwieriges Thema. Wir haben versucht, möglichst viele Aspekte zu beleuchten. Vieles ist leider auch unter den Tisch gefallen. Gerade das Thema Abtreibung ist echt super heikel. Hier muss jeder selber wissen, womit er leben kann. Wertungen sind hier unangebracht.
Jetzt ist Michelle im Studio, die den Beitrag mit recherchiert hat. Michelle, wenn du schwanger wärst, würdest du so einen Test in Frage ziehen? Würdest du sowas machen?
Also ich glaube, ich persönlich schon. Wobei ich schon auch sagen muss, dass ich denke, diese Tests, man kann ja ganz viele verschiedene Untersuchungen machen lassen, sind Fluch und Segen zugleich. Ich würde schon wissen wollen, was los ist, weil es ja auch wirklich krasse Sachen sein können, auch wenn man, denke ich, in der Situation selber erstmal nicht davon ausgeht, dass man jetzt betroffen ist, sondern es eher zur Absicherung macht, dass halt nichts ist. Aber ich bin ein extrem neugieriger Mensch und ich glaube, das wäre halt für mich der Fluch,
dass ich dann vielleicht auch Sachen erfahren würde, die mich in eine unangenehme Situation bringen, über die ich mir so nicht unbedingt Gedanken machen würde und wo ich dann vor einer Entscheidung stehe, die ich mir eigentlich nicht zumuten wollte.
Mal angenommen, du würdest diesen Test machen und es würde tatsächlich rauskommen, du hättest ein krankes Kind. Das ist eine harte Frage, ich weiß, aber wüsstest du schon, ob du abtreiben würdest oder nicht?
Ist schwierig zu sagen, glaube ich, weil es ja auch immer davon abhängt, was dann rausgefunden wird. Also wenn es jetzt einen krassen Herzfehler hat, dann würde ich es vielleicht schon in Erwägung ziehen, wenn das kaum lebensfähig wäre oder vielleicht sowieso während der Schwangerschaft sterben würde. Wenn es jetzt sowas anderes wäre, in dem Beitrag haben wir uns mit Down-Syndrom viel beschäftigt. Ich glaube, das wäre für mich eher kein Grund abzutreiben. Aber es liegt, ich denke, das kann man schwer beurteilen. Ich war davon noch nicht betroffen. Wenn man dann in der Situation ist, ändert sich, glaube ich, auch nochmal alles.
Nach diesem schwierigen Thema machen wir erstmal weiter mit ein bisschen Musik von Mutanka.
Truth, but it's probably no way. Shame.
Alex Berlin am Nachmittag.
Sag mal, Dina, du kennst doch diese kleinen Smileys, diese Emojis auf dem Smartphone. Hast du da einen Lieblingssmiley?
Ich habe tatsächlich einen. Und zwar, das ist so ein Smiley, der guckt so ein bisschen hämisch, so ein bisschen so. Aber auch so ein bisschen ironisch. So mit halb offenen Augen und so den Mund zur Seite.
Zur Seite. Okay. ja, wir haben uns auch mit Emojis beschäftigt und zwar vor allem damit, wie die manchmal zu Verwirrung führen können und werden dazu jetzt einen Beitrag hören.
Also manchmal haben meine Kommentare mir ein auf dem Kopf stehendes, lächelndes Smiley geschickt und ich habe keine Ahnung, weil sie meinten, waren sie vielleicht nicht wirklich glücklich oder sie haben sich doch gefreut.
Gerade eben war eine Studentin aus Hamburg, die unzufrieden mit einem Emoji ist. Heutzutage benutzt man Chat an elektronischen Geräten mehr als persönliche Gespräche zum Kommunizieren. Allerdings, anders als bei einem Face-to-Face-Gespräch, kann man manchmal bei einem Chat-Gespräch nur schlecht vermuten, was der andere genau meint, weil man die andere nicht sehen kann. Wenn man miteinander spricht, passt man auf die Emotionen der anderen auf, weil sie verschiedene Wirkungen haben. Es gibt jedoch etwas fast Ähnliches beim Chat, das Emoji heißt. Obwohl Emojis vermutlich das Problem beim Chat erleichtern sollen, haben die allerdings wahrscheinlich Unsicherheit erzeugt, weil man einander trotzdem nicht persönlich sehen kann. Als erstes, es gibt unterschiedliche Weise von Interpretation eines Emojis. Was Neutrales für manche ist, kann für andere negativ oder positiv bedeuten. So würde man vor dem Abschicken nachdenken, was bedeutet das Smiley mit offenen Augen für sie oder ihn, obwohl ich das schon als ein awkward face sehe. Als zweites, auch das Problematischste, man versteckt die eigentliche Emotion, weil der andere sowieso nichts sehen kann. So schickt man kein angry Emoji, wenn man eigentlich böse ist, sondern vielleicht was Neutrales oder einfach keins. Wegen der Idee, normalerweise schreibe ich immer mit ein paar Emojis, aber ich bin geärgert, jetzt ohne Emoji. Während man beim Verschicken des angry Emojis als Spaß meint, so weiß man gar nicht, was man drauf antworten soll. Dann muss man noch über die Situationen und die Beziehung mit dem anderen überlegen. Zum Beispiel sind wir so nah, dass ich so ein Katze-Emoji schicken kann. Hier ein Beispiel von der Erfahrung eines Studenten, den wir über das Thema gefragt haben.
Meine Eltern haben mir ein Smiley geschickt, das ist diesen Normal-Smiley mit lächelndem Mund, also jetzt ohne Zähne. Da habe ich verstanden, dass sie irgendwie ironisch meinten und da war ich so ein bisschen, sag ich jetzt mal so, sauer. Da habe ich meinen Eltern gar nicht zurückgeschrieben, aber am Ende haben sie mir gesagt, dass sie sehr fröhlich waren. Also das heißt eigentlich, dass die sehr stolz auf mich sind.
Meine beste Freundin und ich haben so viele unzufriedene Erfahrungen wegen Emojis. Normalerweise ist es aber für uns nur problematisch, wenn es sich um Menschen handelt, deren Beziehungen mit uns nicht sicher sind. Wie zum Beispiel neue Kommilitonen und Männer, die wir mögen oder die uns vielleicht mögen. Haha. Ich habe immer die Erfahrung, über einige Emojis zu analysieren. Bevor ich unsere Erfahrung erzähle, sollte ich erstmal erklären, dass für uns ein Lächeln ohne rote Wangen und ein Lächeln mit roten Wangen für uns verschiedene Bedeutung haben. Man lächelt zu normalen Freunden ohne rote Wangen. Und wenn man mit roten Wangen zu jemandem lächelt, ist die jemand halt nicht nur ein normaler Freund. Sonst, wieso gibt es überhaupt diesen Unterschied beim Lächeln-Emojis? Meine beste Freundin hat also einen Typ, der sie mag, ein Lächeln ohne rote Wangen geantwortet, weil es doch voll Friendzone aussieht. Als er sie an ein Date fragte, dann hat sich der Typ irgendwie gefreut und weiter darüber gequatscht. Von einem anderen Studenten aus Berlin haben wir auch eine lustige Geschichte gesammelt.
Es gibt Tatsache, gibt es einen Fall in der Familie, worüber wir extrem gelacht haben. Der fällt mir auch spontan ein. Und es ging darum, dass meine Mutter diesen Smiley, kennst du den Smiley, der so lacht und dann weint der?
Ach so, okay.
Vor Lachen. Uh-huh. Aber das Problem war, dass meine Mom dachte, dass der traurig ist.
Ach so.
Und dann gab es ein richtig, richtig extremes Missverständnis. Und die ganze Familie war irgendwie schockiert auch, weil wir haben so einen Familienchat und da schreiben wir alle. Und wir sind so ein paar Leute, 6, 7 Leute in der ganzen Familie. Und meine Mutter hat am Anfang den immer gepostet, wenn sie so ich habe mein Portemonnaie verloren oder ich hab Auto nicht zugemacht oder so. Und da dachten wir, ja, okay, meine Mutter, sie mag Selbstironie, sie lacht über dich selbst. Aber dann ist mein Bruder, der ist auf Arbeit gestürzt und er hat sich ein Kreuzband gerissen. Und dann hat meine Mom geschrieben, euer Bruder liegt im Krankenhaus. Und dann dieser Smiley. Und wir waren total schockiert. Und dann ging es halt immer, wurde es immer schlimmer und immer schlimmer, weil sie dann sowas geschrieben hat wie, haha, er muss, also nicht haha, er muss operiert werden. Und dann dieser Smiley. Und zuerst hatten wir es halt gar nicht gemerkt, aber irgendwann wurde dann klar, okay, sie muss wohl den Smiley verwechseln. Und dann haben wir es ihr erzählt und dann war natürlich das Gelächter groß und dann haben wir auch bei jedem Familientreffen reden wir darüber und deshalb fällt es mir extrem spontan jetzt ein.
So, weißt du jetzt schon, was bedeutet das, oder?
Ja, sie weiß, was es bedeutet, aber das Problem ist, sie kommt irgendwie mit immer neuen Smileys, die sie total missinterpretiert.
Ein Emoji ist ein kleines Bildchen, welches besonders im Chat oder in den sozialen Medien einen längeren Begriff ersetzen oder ein Mitgefühl ausdrücken soll. Emojis stammt aus Japan am Ende 90er und wird auch von der japanischen Kultur stark ausgeprägt. Damals waren die Emojis einfarbig und konnten nicht so deutlich im Smartphone gezeigt werden. Dann hat sich im Jahr 1997 weiterentwickelt und wurde in verschiedenen Katalog geteilt. Im Jahr 2015 wählte das Oxford Dictionary das Tränen lachende Emoji zum Wort des Jahres, da es sich in Großbritannien größter Beliebtheit erfreue und sprachliche Barrieren überwinde. Jetzt gehen wir näher darauf ein mit Herrn Dr. Simon Meyer von Fachgebiet Sprache und Kommunikation an der TU Berlin. Gibt es etwas Interessantes über Emojis?
Ja, ich hatte den Fall, meine Frau hatte ihre Abschlussprüfung bestanden in der Medizin und hatte eine sehr gute Note bekommen. Und ich habe dann Daumen hoch und Sonnenbrille zurückgeschickt, weil ich auch wenig Zeit hatte in dem Moment. Und dann war sie sehr beleidigt, weil sie wollte gerne, dass ich irgendwie ausführlicher und überschwänglicher darauf eingehe und ein bisschen mit mehr Aufwand gratuliere. Und das war ja alles ein bisschen zu kursorisch.
Warum schickt man Emojis beim Chatgespräch?
Im mündlichen Gespräch immer die Möglichkeit haben zu lächeln. Wir haben die Möglichkeit, einfach durch unseren Gesichtsausdruck zu zeigen, ob wir was ernst meinen oder doch eher ironisch. Und das funktioniert im Schriftlichen so nicht, weil einfach dieser Kanal fehlt und deswegen brauchen wir einen Ersatz. Und das funktioniert uns insbesondere durch Emojis. Und wir brauchen das schon, weil zum Beispiel Aufforderungen gibt. Das wirkt teilweise sehr harsch und unhöflich und man muss es deswegen zeigen, dass man das ein bisschen abschwächt. Und das kann man machen mit Emojis, wofür man im mündlichen Gespräch nur schon den Tonfall hätte, der sich aber eben nicht eins zu eins in Schrift übersetzen lässt.
Warum ist die Schwierigkeit zum Auswahl passiert?
Die Bandbreite ist ja recht groß. Ich weiß nicht, wie viele Emojis es gibt, aber es sind ja ein paar hundert, zwischen denen man auswählen kann. Und allein schon die verschiedenen Arten des Lachens, aus denen man aussuchen kann, sind sehr reichhaltig. Kann man unter Umständen sich zum Ziel setzen, auch mal zu variieren, also nicht immer das Gleiche zu schicken, sondern auch mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und das kann zu Entscheidungsschwierigkeiten führen. Ich persönlich empfinde es nicht als unangenehm. Das ist für mich einfach eine Anforderung, die mit diesem Medium einhergeht. So wie sich an das mündliche Gespräch andere Anforderungen richten, ist es da eben eine Anforderung, die Emojis gut auszuwählen, ohne dass ich das als Last empfinden würde, ich persönlich.
Kann Missverständnis entstehen?
Also Missverständnisse kann es immer geben, weil die Emojis eben auch ikonischen Gehalt haben, also bildlich darstellen und es nicht ausdrücklich benennen. Und das ist eine wesentlich weniger eindeutige Bezeichnungsweise. Und deswegen, wie Sie gerade beschrieben haben, das Lachen kann ja alles Mögliche bedeuten. Das kann sein, dass man sich darüber lustig macht. Das kann sein, dass man glücklich ist. Es kann sein, dass man was lustig findet. Es kann sein, dass man etwas gut findet. Und das kann ganz unterschiedlich ausgedeutet werden. Also da kommt es unter Umständen zu Problemen. Und dann muss man sich auch klar machen, die sequentielle Position, so würden wir das nennen. Stellen Sie sich vor, ich schicke Ihnen ein Smiley und Sie schicken einfach ein Smiley zurück. Dann bedeutet Ihr Smiley, was reagiert auf mein Smiley, nicht das gleiche wie mein initiales Smiley. Auch das führt nochmal zusätzliche Bedeutungsebenen ein, die sich einfach aus der Tatsache ergeben, dass Nachrichten aufeinander folgen und in der logischen Struktur stehen.
Ihr habt bestimmt alle auch ähnliche Erfahrungen mit Emojis. Hoffentlich könnt ihr mehr versuchen, andere Menschen beim Chat zu verstehen, nachdem ihr unseren Beitrag gehört habt. Vielleicht gibt es in der Zukunft Emojis mit Stimme, damit das Chatgespräch noch lebendiger werden kann.
David, du hast doch den Beitrag über FastTube gemacht. Was soll das sein? Ist das sowas wie YouTube?
Nicht ganz. Das ist ein Rennautostall von Studenten der TU Berlin und die bauen da wirklich richtig krasse Autos. Das sieht aus wie, ja, wie Seifenkisten eigentlich. Deshalb ich dachte auch, als wir da hingehen, das sind nur Seifenkisten mit einem Motor drunter. Aber tatsächlich sind das richtig krasse Rennautos, die jährlich ausgefahren werden. Und das hören wir uns jetzt mal an.
Super.
Jetzt sehen wir schon für Ende, danke.
Umringt von Bildschirmen, Reglern und Anzeigen sitzen Leonard und Tom in einem Motorprüfstand auf dem Werkstattgelände der Technischen Universität Berlin. Leonard kontrolliert hochkonzentriert die Abgaswerte, er macht zwei Mausklicks, dann tritt Tom das Gaspedal unter seinem Tisch voll durch. Hinter dem Sichtfenster zum Testraum heult der Motor auf. Leonard und Tom sind Ingenieure von FastTube, dem studentischen Autorennteam der TU Berlin. Jedes Jahr opfern die Teammitglieder viele Stunden ihrer Zeit, um einen Rennwagen für Wettkämpfe auf der ganzen Welt zu bauen. Teamchef Fridjof weiß, was so faszinierend an dem Projekt FastTube ist.
Dass man am Anfang quasi vor einem leeren Blatt Papier sitzt und innerhalb von wenigen Monaten ein komplettes Fahrzeug zusammenbaut, damit selber raus auf die Strecke geht, ein Fahrzeug, was von 0 auf 100 in unter 4 Sekunden beschleunigt, wo ein Fahrer aus dem Team drin sitzt, ist schon beeindruckend.
Fridjof studiert Wirtschaftswissenschaften. Er ist seit einem Jahr beim Team dabei. Er führt uns durch die Hallen von FastTube. Auf einer Fläche fast so groß wie ein Parkhaus werden die Autos zusammengeschraubt. An der Decke in mehreren Metern Höhe hängen zwei Transportkräne, der Boden ist zementgrau. Hinter einer gelben Linie beginnt das Territorium von FastTube. An einer Stellwand hängen orange und schwarze Zangen und große Kabeltrommeln, riesig wie Wassermelonen. Ein paar Meter weiter steht eine grüne Fräse in der Größe eines Kleinwagens. Ein uralter Röhrenmonitor ist an die Maschine angeschlossen. Unter dem Bildschirm sind dutzende verschiedene Knöpfe. Hiermit bauen die jungen Ingenieure die Teile für ihre Rennmaschinen.
Die Idee dahinter ist halt, dass Studenten selber das Gelernte in die Praxis umsetzen und sich dabei messen. Man kann sich hier einfach sehr, sehr gut selber verwirklichen. Wenn mir jemand sagt, ich interessiere mich für den Bereich ganz, ganz stark, dann ist es in der Regel so, okay, cool, let's go.
Die Technische Universität liefert zwar Unterstützung, die Studenten bauen die Fahrzeuge aber komplett in Eigenregie. Vom ersten Entwurf bis hin zur letzten Schraube. Auch die Finanzierung regelt das Team FastTube selber, durch die Akquise von Sponsoren und Spendern. Die TU stellt lediglich Infrastruktur wie Werkstätten und Transportwerkzeuge und regelt den Papierkram. Sie sieht in dem Projekt eine wertvolle praktische Ergänzung zum theoretischen Studium. Wissenschaftlicher Mitarbeiter Marcel Hanukajew, Ansprechpartner des Projekts im Fachbereich Kraftfahrzeuge der Technischen Universität.
Ein Jahr lang FastTube-Saison, da lernt man sehr, sehr viel. Ich weiß es ja selber. Und man kann es wirklich jedem Studenten empfehlen, weil es halt fachübergreifend ist. Man lernt die Denkweise anderer Leute einfach kennen, also anderer Kommilitonen. Weil Elektrotechniker denkt nicht immer wie ein Maschinenbauer. Ich hatte die Zündkerzen nach der Zündreihenfolge reingeschraubt in den Motor und dann kam der Elektrotechniker und hat sie quasi nach der Nummerierung verkabelt, weil er quasi nicht wusste, dass sein Motor nicht 1, 2, 3, 4 zündet, sondern eine gewisse Zündreihenfolge hat. Und ja, so lernt man dann auch voneinander sehr viel. Ich habe auch damals von den Elektrotechnikern sehr viel gelernt.
Inzwischen steht Teamleiter Fridjof 5 Meter weiter in der Werkstatt neben den beiden aktuellsten Modellen von FastTube, aufgebockt auf zwei hüfthohe Metallständer. Eines der beiden Autos ist rot-weiß lackiert und etwa so groß wie ein Smart ohne Dach. Auf den ersten Blick eine Seifenkiste, aber eine Seifenkiste mit 85 PS. Auf den zweiten Blick sieht es eher aus wie eine Miniaturausgabe eines Formel-1-Wagens, inklusive gewaltigem Heckspoiler aus Kunststoffplatten.
Wir haben einmal den 2015er. Das ist der, der jetzt hier komplett steht. Da fehlt lediglich der Motor. Die Motoren haben wir momentan ausgebaut, um die ein bisschen zu reparieren.
Hinter dem Auto aus der letzten Saison steht ein Metalltisch, so groß wie eine Garage. Auf dem Tisch ein riesiges Puzzle. Motoren, Zahnräder, Rohre, Motoröl.
Wir haben halt den Motor samt Motorhalterung. Ich kann das Ganze mal annehmen, ist relativ schwer. 450 Kubik, Einzylindermotor von BMW, ursprünglich aus einem Motorrad. Und für uns, ja, von uns mittlerweile ein bisschen angepasst auf die jeweilige Situation, mit dem Turbolader aufgeladen, damit die Leistung noch höher ist.
Vor dem Motorentisch stapeln sich 6 schwarze Räder, etwa so groß wie die eines Go-Karts. Daneben steht noch ein Rennauto, allerdings komplett ohne seine aerodynamische Verkleidung. Man sieht nur das Stahlgerüst, dünne schwarze Rohre, rote Federn, Scheibenbremsen, verschiedenste Kabel und ein Lenkrad wie in einem Raumschiff.
Wie wir gerade gesehen haben, aus dem 15er und 16er ausgebaut wurden, die wurden komplett auseinandergenommen und man sieht schon, es ist wie ein großes Puzzle. Es wird auseinandergenommen, es wird repariert, es werden gegebenenfalls Teile ausgetauscht und dann das Ganze wieder zusammengesetzt. Ja, davor haben wir den 16er, der ist jetzt komplett nackt. Das Aero-Paket haben wir abgebaut, weil wir das nochmal genau wiegen wollten, da nochmal schauen wollen, was können wir beim neuen Fahrzeug 2017 noch optimieren.
Denn Leistungsoptimierung ist bei Fasttube das A und O. Seit im Jahr 2006 eine Handvoll Studenten das Team Fasttube gründeten, hat sich einiges getan. Aus 7 Studenten wurden 60, das Team organisierte sich professionell wie ein Unternehmen und die Autos veränderten sich stark.
Von relativ groß, ganz einfach gebaut, schwer, noch einen viel größeren Vierzylindermotor drin, der noch viel, viel mehr Lärm gemacht hat. Mittlerweile ist es noch mehr auf Leistung getrimmt, kleinerer, effizienter. Das sind halt nicht mehr irgendwelche Seifenkisten, die einen Motor drin haben, sondern das Ganze ist bis ins letzte Detail durchgerechnet.
Die Fahrzeugentwicklung und Wettkampfvorbereitung verlangt den Teammitgliedern dabei einiges ab. Manche verbringen sogar bis zu 50 Stunden die Woche in der Werkstatt.
Das Kalenderjahr spielt keine Rolle mehr, sondern eigentlich geht es immer nur noch von September zu September. So lange dauert immer eine Saison.
In 8 Monaten muss das neue Modell fertig sein. Dann geht es wieder auf die Wettkampfstrecke, unter anderem nach Hockenheim. Dort findet das größte Rennen ganz Deutschland statt. Mehr als 100 Teams treten Jahr für Jahr hier gegeneinander an.
Es ist nicht so eine kleine Rennveranstaltung, sondern das geht hoch bis zu 5.000 bis 10.000 Zuschauer in Hockenheim, was dann schon ein Riesenevent ist.
Während eines Jahres touren die Fasttube-Autobauer für insgesamt 3 bis 4 Wochen durch verschiedene Länder, um an Rennen teilzunehmen. In der letzten Saison traten sie in Ungarn, Tschechien und natürlich auf dem Hockenheimring an. Bei diesen Wettkämpfen geht es allerdings nicht nur um schnelles Fahren, sondern auch darum, wie technisch ausgefeilt der Rennwagen ist. Liegt er gut auf der Straße? Wie kostspielig ist die Produktion? Wie sicher ist das Fahrzeug? Wie viel Sprit verbraucht es? 4 Tage straffes Programm für die Studenten.
Man steht morgens ganz, ganz früh auf, man steht irgendwann zwischen 5 und 7 Uhr auf, geht dann direkt in die Werkstatt, weil eigentlich gibt es immer noch was zu tun, man kann immer noch was optimieren. Bei uns zum Ende hin ist beispielsweise das Kettenrad gebrochen und das muss dann natürlich auch noch repariert werden. Dann ist da die schöne Sache bei Formula Student, die Teams helfen sich gegenseitig, um sich dann einfach auf der Strecke zu messen und nicht zu sagen, ha, du hast Pech gehabt, dein Auto ist kaputt gegangen, sondern ganz im Gegenteil, man packt mit an und sagt, komm, wir haben das Bauteil zu früh, also da, hier kannst du haben, wir brauchen das nicht, Hauptsache du kannst nachher mit auf die Strecke. Und dann geht es von Tag zu Tag, von Disziplin zu Disziplin und am Ende, am Sonntag, ist dann die Königsdisziplin, die Endurance, die auch am meisten Punkte bringt, also 22 Kilometer gegen die Zeit auf der Piste beweisen, was das Auto wirklich kann.
Während des finalen Rennens erreicht der Mini-Rennwagen dann eine Geschwindigkeit von 120 Kilometern pro Stunde und das in nicht viel mehr als 4 Sekunden. Die Aufgabe? Möglichst schnell, mit möglichst wenig Spritverbrauch über die Ziellinie. Gefahren wird dabei ebenfalls von Studenten. Die 4 besten Fahrer aus dem Team von Fasttube steuern das Rennauto über die 22 Kilometer lange Strecke.
Ich denke, für alle im Team letztes Jahr war der größte Moment einfach die Sekunde, als wir durch die Ziellinie gefahren sind in Hockenheim. Ich glaube, was mir da durch den Kopf ging, das ist einfach unbeschreiblich, das war einfach pure Freude, einfach dieses, ja, man hat es geschafft, dieses ein Jahr Arbeiten, es hat sich einfach gelohnt, man hat so viel Zeit und Schweiß reingesteckt in dieses Fahrzeug und man hat gemerkt, okay, es hat sich einfach gelohnt, alle Zeit, die man nicht geschlafen hat, die man da geschunden hat, die man gebankt hat und auch gekämpft hat, waren dann in dem Moment vergessen und es war einfach nur diese pure Freude zwischen, ja, das ist es. Wir haben es geschafft.
Mit immer leistungsfähigeren Benzinautos ist es aber nicht getan. Auch die jungen Ingenieure von Fasttube setzen auf die Zukunftstechnologien der Automobilbranche.
Das nächste ganz große Projekt für uns ist der Einstieg in die Formula Student Electric mit dem E-Fahrzeug aufbauend auf dem Fasttube 2017 Verbrennerauto.
Darüber hinaus entwickelt das Team einen komplett eigenständig, ohne Fahrer fahrenden Rennwagen. Das Projekt Fasttube ist also sehr zeitaufwendig und arbeitsintensiv. Es gibt den Studenten aber auch die Chance, ihr theoretisches Wissen anzuwenden, ihre Leidenschaft für Technik und Motorsport auszuleben und es schweißt sie eng zusammen.
Ich denke auf jeden Fall, dass hier enge Freundschaften entstehen, weil man natürlich unglaublich viel Zeit an einem Projekt verbringt, man ein Jahr lang oder mehrere Jahre hinweg immer wieder aufs gleiche Ziel zusammenarbeitet und man wird diese Zeit, die man dann hier in dem Team hat, definitiv nicht wieder vergessen, weil es einfach unglaublich prägend ist.
So, das war's von uns für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.
Und vielen Dank auch an die Band Motanka, die uns durch die Sendung begleitet hat.
Macht's gut, Leute.
Tschüss.
Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm.
Ooh. Mm-hmm.